Deutschlandfunk. Kulturfragen.
Ein Kammerkonzertensemble des Deutschen Symphonieorchesters Berlin, DSO, gibt regelmäßig Konzerte unter der Reichstagskuppel in Berlin. In diesem Rahmen finden auch die sogenannten Pausengespräche mit Abgeordneten des Bundestages statt. Politiker und Politikerinnen stellen sich aktuellen kulturpolitischen Fragen. Beim Gespräch heute war Petra Pau zu Gast, Abgeordnete der Partei Die Linke im Deutschen Bundestag und Bundestagsvizepräsidentin. Petra Pau ist gebürtige Berlinerin und studierte Gesellschaftswissenschaften. 1991 wurde sie stellvertretende Landesvorsitzende der PDS in Berlin, später Landesvorsitzende. In der fusionierten Partei Die Linke wurde sie 2005 zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Über das Kulturverständnis ihrer Partei und, zu Beginn, über ihre kulturelle Sozialisation steht Petra Pau trotz leicht angegriffener Stimme dem Chefredakteur von Deutschland Radio Kultur, Peter Lange, Rede und Antwort.
Frau Pau, gehen wir mal zu Ihrer Kulturpraxis, bevor wir auf kulturpolitische Fragen kommen. Zurück in Ihre beruflichen Anfänge. Sie waren in den 80er Jahren einige Zeit Pionierleiterin und Unterstufenlehrerin für Kunst und Kunsterziehung, für Deutsch und Kunsterziehung. Kunsterziehung, woran erinnern Sie sich noch?
Och, ich erinnere mich erst einmal an mein Studium, weil da bekam ich erst mal einen riesengroßen Schreck. Kunsterziehung heißt bildende Kunst und heißt natürlich auch Kunstwerke sich zu erschließen. Und ich stellte fest, dass meine Mitstudentinnen und Mitstudenten sich viele Werke nur technisch erschließen konnten, aber nicht inhaltlich. Und das hatte einen schlichten Hintergrund. Ich habe zu DDR-Zeiten, bevor ich die Schule abgeschlossen habe, auch Religionsunterricht gehabt. Meine Eltern haben darauf bestanden, während die meisten meiner Mitstudenten in meiner Seminargruppe die Geschichte hinter den Kunstwerken nicht kannten und sich auch nicht erschließen konnten. Insofern haben mir meine Eltern da etwas mitgegeben, sozusagen für diesen Beruf, aber auch für das Verständnis, dass Kinder sozusagen an den gesamten kulturellen Reichtum herangeführt werden müssen.
Wie sah denn so ein Unterricht in der Praxis aus?
Ja, ich habe von der 1. bis zur 6. Klasse unterrichtet. Das heißt, wir haben sowohl gezeichnet, gemalt, wir haben getöpfert, wir haben Museen besucht, versucht uns also Kunstwerke zu erschließen. Und Höhepunkt in jedem Schuljahr war das Treffen möglichst im Atelier mit einem bildenden Künstler oder einer bildenden Künstlerin. Ich kann mich gut erinnern, dass ich mit einer 2. Klasse einmal die Bildhauerin Ingeborg Hunzinger in Schöneiche besucht habe. Von ihr stammt das Denkmal für die Kennerinnen und Kenner hier in Berlin, für die nicht-jüdischen Frauen, die ihre jüdischen Männer frei bekommen haben.
Die Geschichte von der Rosenstraße.
In der Rosenstraße, ja, genau. Mir fehlt jetzt gerade die Straße. Das Denkmal in der Rosenstraße stammt zum Beispiel von ihr.
Nun war ja Kunst in der DDR ein vermintes Gelände. Sie war staatlich organisiert und veranlasst. Und jeder Künstler, der sich davon lösen wollte, kam geradezu zwangsläufig in Konflikt. Was war davon damals für Sie zu spüren als Kunsterzieherin?
Wenig, muss ich gestehen, da genau diese Auseinandersetzungen oftmals gar nicht bis in die Öffentlichkeit, in die breite Öffentlichkeit gelangten. Allerdings muss ich auch sehr deutlich sagen, das heißt noch längst nicht, dass alles, was in der DDR entstanden ist, deshalb sozusagen minderwertig ist. Und ich bin sehr froh, dass es zum Beispiel in den letzten Monaten gelungen ist, fraktionsübergreifend im Deutschen Bundestag sich darauf zu verständigen, dass das Lebenswerk von Walter Womacker, ein Künstler, der gerade verstorben ist, welches auch hier im Stadtbild sehr präsent ist. Die meisten kennen nur die Bauchbinde am ehemaligen Haus des Lehrers in Berlin. Aber es gibt sehr viele Kunstwerke in den Städten Ostdeutschlands, die von ihm geschaffen wurden. Also dass es gelingt, dieses Lebenswerk zu sichern und auch heute einer breiten Öffentlichkeit zur Kenntnis zu geben, einschließlich der Kämpfe, die er offensichtlich gerade auch beim Schaffen dieser Kunstwerke ausgestanden hat.
Wie sieht es mit Ihrer eigenen kulturellen Praxis aus? Malen Sie selber oder sind Sie immer noch mit Kunst unterwegs?
Ich male nicht mehr selber. In der Zeit, als ich als Kunsterzieherin gearbeitet habe, habe ich das natürlich getan und während des Studiums.
Gibt es noch irgendwo eine echte Pau, die man vielleicht ersteigern kann?
Oder? Also die wollte ich erstmal keinem zumuten. Aber wenn wir mal zu Hause räumen und aufräumen, stolpern wir schon gelegentlich über eine frühe Pau in dem Fall. Richtig. Ansonsten, wenn es mir irgendwie gelingt, versuche ich schon auf dem Laufenden zu bleiben, was kulturell nicht nur in der Stadt läuft, sondern auch an der einen oder anderen Stelle mir die Zeit gemeinsam mit meiner Familie zu nehmen, mir diese Dinge auch anzuschauen. Allerdings stößt das an der einen oder anderen Stelle dann auch an seine Grenzen. Sie wissen das, man ist dann nie privat. Insofern bin ich übrigens dankbar, dass ich heute sozusagen Dienstliches mit einem solchen Kunsterlebnis verbinden kann.
Wo sind Sie musikalisch unterwegs?
Auch eigentlich eher tatsächlich, also insofern kommt mir das heute sehr entgegen, in der Kammermusik beziehungsweise auch in der klassischen Musik. Ich kann mit vielem, was heute so zum Beispiel meine studentischen Mitarbeiter hören oder sich wo auch immer herunterladen, noch nicht so richtig viel anfangen.
Also Sie haben Penderecki auf dem iPod?
Nein, habe ich nicht. Das ist die Entdeckung des heutigen Vormittags. Also ich muss mal schauen, was ich jetzt damit tue.
Wir wollen ein bisschen sprechen über das, was sich die Partei Die Linke vorstellt unter Kulturpolitik. Ich habe mir mal den Programmentwurf etwas näher angeschaut.
Ui.
Über den Sie zurzeit diskutieren. Ich denke, Sie werden froh sein, dass es noch ein Entwurf ist. Da gibt es einen Passus, der ist überschrieben mit Wissens- und Kulturgesellschaft. Also erstmal ist Kultur nachgeordnet hinter Wissen. Und dann gibt es da so einen Satz, der heißt: Bildung, Wissen, soziale Kompetenz, Kreativität, die Fähigkeit, Menschen zu vernetzen und zu begeistern, sind zu entscheidenden produktiven Kräften geworden. Das hätte auch bei der FDP stehen können.
Deswegen muss es nicht unbedingt falsch sein.
Man kann es interpretieren, Kultur ist in erster Linie ein Standortfaktor, Ausfluss der Ökonomie und sonst
nein,
gar nichts?
Nein, so habe ich es nicht verstanden. Allerdings finde ich, Sie haben völlig recht, ich bin froh, dass es ja nur ein Entwurf ist und streite nicht nur an dieser Stelle im Moment dafür, dass er ja nicht nur angereichert wird, sondern bearbeitet wird. Weil wenn Sie diesen Programmentwurf lesen, dann werden Sie feststellen, dass die Herausforderungen der digitalen Gesellschaft beispielsweise, übrigens auch mit dem Blick auf Urheberrechte, auf die Frage, wie Künstlerinnen und Künstler oder das Eigentum geschützt wird, dort überhaupt noch nicht vorkommen. Und ich denke, eine Partei, die sich in diesem Jahrhundert bewegen will und Antworten auch auf neue Fragen geben will, muss genau das dort auch unterbringen. Ansonsten, ja, natürlich, Kultur ist auch ein Produktivfaktor, aber vor allen Dingen, denke ich, ist es Lebensmittel.
Das steht da aber nicht drin.
Ja, eben.
Ja,
ich also kritisiere das ja sehr deutlich.
Ich habe den allerersten Satz zitiert, der dazu drin steht. Und also der Loriot hat mal gesagt, ein Leben ohne Möpse ist möglich, aber sinnlos. Eigentlich müsste man doch auch, was Kultur angeht, so einen Satz formulieren. Ein
stimmt.
Leben ohne Kultur ist möglich, aber sinnlos.
Erstens stimmt das. Zweitens sehen Sie da mein alltägliches Ärgernis. Also wir hatten in den letzten Jahren ein erfreuliches Ereignis, wenn ich das jetzt mal parteipolitisch sehe, nämlich meine Partei hat sich neu gegründet und heißt jetzt Die Linke. Das Ergebnis des Ganzen ist aber, dass manches, was ich mir in den 90er Jahren in meiner damaligen Partei, der PDS, erstritten habe, gemeinsam mit dem ehemaligen Vorsitzenden Lothar Bisky zum Beispiel, einem ja hier wahrscheinlich auch vielen bekannten Filmwissenschaftler, Soziologen. Das ist sozusagen programmatisch ein wenig auf der Strecke geblieben. Wir haben viele neue Freundinnen und Freunde in unserer Partei gewonnen. Die sind mehr gewerkschaftspolitisch geprägt durch Tarifverhandlungen, die nicht immer kulturvoll, wie wir wissen, ausgetragen werden. Und da haben wir noch ein wenig was nachzuarbeiten. Aber ich denke, nächstes Jahr um diese Zeit soll dieses Programm nicht nur fertig sein, sondern beschlossen werden. Da werden wir auch zum Thema Kultur und zum Thema Zugang vor allen Dingen für jeden und jede, unabhängig von der sozialen Herkunft und vom Geldbeutel, sicherlich sehr vernünftige Dinge finden. Auch Dinge, die im Übrigen Kommunalpolitikern, Landespolitikern, Bundespolitikern, Europapolitikern auch einen Fingerzeig geben, dass es eben nicht etwa nur eine Frage des Geldes ist oder der Produktivität.
Ich habe noch so einen Satz gefunden, der lautet: Emanzipation ist nur auf der Basis einer Kulturgesellschaft möglich. Das lasse ich ein bisschen was aus. Wir wollen das regionale Kulturleben in allen sozialen Milieus fördern, Freiräume für die kulturelle Selbstbestimmung aller Altersgruppen gewährleisten und allen den Zugang zu und die Teilhabe an Kultur auch finanziell ermöglichen. Klingt gut, kann jeder unterschreiben, aber ich sehe so richtig die Kopfschmerzen der Kämmerer ihrer Partei in Ostdeutschland.
Das mag sein, trotzdem ist das richtig, was dort steht. Und deshalb, ich bin Bundespolitikerin und habe mir die Debatte zum Kulturetat, der traditionell sozusagen so ein bisschen rangehängt wird, oder die rangehängt wird an die sogenannte Elefantenrunde im Deutschen Bundestag in der vergangenen Woche, sehr genau angehört. Und fand es erfreulich, dass mit Ausnahme, glaube ich, einer Partei, alle darüber geredet haben, dass Kultur eigentlich eine Gemeinschaftsaufgabe werden muss und dass es zwar erfreulich ist, dass der Kulturetat des Bundes erhöht wurde, dass aber nicht mitgedacht wurde, dass diese Erhöhung letztendlich schon von den Kommunen mitbezahlt wird durch die Steuerausfälle, die vor Ort nicht zur Verfügung stehen. Das heißt, letztendlich müssen wir als Bundespolitiker, nicht nur der Linken in dem Fall, die Konsequenz ziehen und schauen, wie das Geld, welches dafür notwendig ist, um Kunst und Kultur vor Ort erleben zu können, tatsächlich als Lebensmittel sozusagen auch begreifen zu können, zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn wir in der vergangenen Woche hier Beschlüsse zur Steuerpolitik, zu anderen Dingen gefasst haben, dann haben wir da ziemlich tief hineingegriffen und wir haben also hier noch einiges, denke ich, auch an Verständnis für diese Aufgabe nicht nur in den Kommunen zu schaffen, sondern zuallererst einmal hier auf Bundesebene, um überhaupt, übrigens nicht nur in Ostdeutschland, ich war letztens in Wuppertal unterwegs und anderswo, im Ruhrgebiet insgesamt, auch einiges zu schaffen, dass in den Kommunen auch Kultur noch stattfinden kann.
Ich will einen dritten Satz zitieren, dann quäle ich Sie damit nicht weiter. Wir lehnen eine Privatisierung von Wissenschaftseinrichtungen ebenso ab wie von Bibliotheken, Museen, Theater und anderen Stätten des Wissens und der Kultur. Warum so apodiktisch? Manchmal ist das doch ein Ausweg.
Tja, die Frage ist, was heißt Privatisierung? Also das Erste sind schon die Eintrittspreise, aber das andere ist, also ich habe hier in Berlin in meinem Wahlkreis beispielsweise ein Theater. Das Tschechow-Theater. Dieses Theater hat zwar das Firmenschild Theater, aber ist eine selbstorganisierte Spielstätte von Aussiedlerinnen und Aussiedlern, wird aber nicht als Theater gefördert, sondern nur als arbeitsmarktpolitische Maßnahme. Das heißt, auch die Künstlerinnen und Künstler, die dort unterwegs sind, diejenigen, die dort ansonsten gebraucht werden, zittern immer von Antragszeitraum zu Antragszeitraum, müssen sich jedes Jahr ein neues Projekt ausdenken, weil ein Projekt nicht weiter gefördert werden kann. Darunter leidet sowohl die Kunst, darunter leidet aber natürlich auch der gesamte Bezirk, weil diejenigen, die beispielsweise dieses Theater nutzen wollen, kriegen diese Sorgen ganz genauso mit. Und ich finde, Kunst und Kultur ist so etwas wie eine Pflichtaufgabe und unter Privatisierungszwängen kann da auch nicht Kreativität entstehen.
Aber die gesamte, sagen wir mal, nicht staatliche Kulturszene, die freien Gruppen, das, was sich in der Gesellschaft organisiert vom, was weiß ich, Briefmarkenverein,
das haben Sie im ersten Teil im Übrigen vorgelesen, als es da um die unterschiedlichen Milieus und Szenen geht. Ja, natürlich kommen auch die freien Gruppen vor und wir sind hier in Berlin, also ich bitte Sie, ich bin in einem regen Briefwechsel zum Erhalt des Tacheles beispielsweise und in der Auseinandersetzung mit der Bank, welche nicht in Berlin angesiedelt ist, die offensichtlich das Tacheles und all die Projekte, die dort unterwegs sind, nicht mehr hier mitten in der Stadt haben will. Also da stehe ich genauso an der Seite der dort ansässigen oder sich ansiedelnden Künstlerinnen und Künstler und natürlich derjenigen, die das Tacheles nutzen, wie ich natürlich auch möchte, dass möglichst jedes Kind schon in seiner Schulzeit auch mit klassischer Musik sich konfrontieren kann, im Theater gewesen ist und anderes. Und wenn ich dann erlebe, jetzt in der Vorweihnachtszeit, dass nur aufgrund einer großzügigen Spende an ein soziales Projekt in Marzahn Kinder, 10-jährige Kinder und ihre Eltern das erste Mal überhaupt in ein Theater kommen, nämlich hier in den Friedrichstadtpalast und dort die Vorweihnachtsrevue erleben dürfen, dann denke ich, das sind Zustände, mit denen dürfen wir uns bundesweit nicht abfinden, sondern das gehört tatsächlich so finanziert und organisiert, dass jedes Kind unabhängig von seiner Herkunft dort Zugang hat und auch eigene Interessen und Vorlieben entsprechend ausbilden kann.
Aber wäre es nicht ein Weg zu sagen, ja bitte. Aber wäre es nicht ein Weg zu sagen, wir nehmen auch da gezielt die Wirtschaft in die Pflicht, dass sie einen Teil dessen, was sie erwirtschaftet, im mäzenatischen Sinne zur Verfügung stellt?
Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Also ganz im Gegenteil, wir haben ja in der Bundesrepublik dann keine so ausgeprägte Kultur, wenn es darum geht, bestimmte Dinge mit zu finanzieren.
Da fremdet die Linkspartei bestimmt nicht.
Nein, ganz gewiss nicht. Mhm. Aber das heißt nicht, dass wir uns darauf zurückziehen können und sagen können, wir weisen diese Verantwortung an der Stelle nur der Wirtschaft zu, sondern wir sollten schon uns selbst auch ernst nehmen in unserer politischen Verantwortung.
Mhm. Die Kommunen sind klamm, wir haben es schon kurz angesprochen. Die Zeit hatte im November ein Dossier überschrieben, der Kulturkampf, müssen Städte wie Flensburg ein Opernhaus haben?
Ja, natürlich.
Müssen Städte wie Flensburg ein Opernhaus haben?
Ja.
Warum?
Ja, wollen Sie jetzt noch quer durch die Bundesrepublik reisen, abgesehen davon, also diese Debatte, wir sind hier in Berlin, haben wir ja regelmäßig auch in Berlin, weil nachdem der Osten und der Westen nur glücklicherweise in der Hauptstadt der Bundesrepublik zusammengekommen sind. Ja, natürlich, Berlin muss genauso die Deutsche Oper haben wie die Staatsoper und die Komische Oper. Und jeder mit seinem entsprechenden Profil gilt übrigens auch für die Orchester. Ich weiß sehr wohl, dass ich mich da auf vermintem Gelände nach den Auseinandersetzungen der letzten Jahre um die Berliner Orchester befinde. Aber das meine ich sehr, sehr ernst. Wir müssen da Vielfalt fördern. Das heißt nicht, dass man nicht schauen kann, wo man auch in Kooperation natürlich das eine oder andere sinnvoller organisieren kann und auf die Art und Weise die vorhandenen und zugegebenermaßen auch begrenzten finanziellen Mittel dann entsprechend auch noch sinnstiftend einsetzen kann.
Gut, jetzt gibt es laut statistischem Jahrbuch 141 Theaterunternehmen, 84 davon mit Opernbetrieb. Und dass es 84 Opern gibt in Deutschland, das ist doch ein reiner Zufall, weil wir mal Kleinstaaterei hatten. Ist deswegen das alles schon unter Bestandsschutz?
Naja, letztendlich geht es nicht darum, die Oper als solche unter Bestandsschutz zu stellen, sondern die Kunst und die Kultur sich entsprechend entwickeln zu lassen und zu fördern. Und sollten wir irgendwann 90 haben und die sind gut, dann ist das auch in Ordnung.
Auch wenn das 2,7 Milliarden Euro pro Jahr kostet, von denen ungefähr 18,5% eingespielt werden?
Ja, die Frage ist ja jetzt, ist Kunst und Kultur etwas, was erfunden wurde, damit es sich rechnet, oder hat es vielleicht einen anderen Sinn? Und wenn ich vorhin gesagt habe, das ist ein Lebensmittel, dann müssen wir uns das auch dann etwas kosten lassen. Und natürlich müssen wir darüber nachdenken, wie wir dieses Geld reinbekommen. Deshalb habe ich nicht von ungefähr vorhin über Steuerpolitik gesprochen. Die Steuern wurden mal erfunden, um in der Gesellschaft etwas zu steuern. Das heißt, wir müssen hier nicht darüber streiten, wo müssen wir was wegnehmen, sondern wir müssen darüber streiten, was machen wir mit den Mitteln, die wir einnehmen, an welchen Stellen setzen wir es sinnvoll ein und wo verschleudern wir es. Und wir reden ja hier über Kulturpolitik. Vielleicht wäre es auch sinnvoll gewesen, in der vergangenen Woche, auch in der Haushaltsdebatte des Bundes, Sie sehen, ich fange mal selbstkritisch bei uns an und nicht in den Kommunen, wo die Decke sowieso zu kurz ist, zu schauen, ob die Mittel, die zur Verfügung stehen, an den richtigen Stellen jetzt auch eingesetzt werden oder ob wir nicht das eine oder andere Projekt, ich bin wieder in Berlin, ich sage nur Schloss, vielleicht noch ein Stückchen weiter aufschieben können, auch die Sinnfrage vielleicht noch mal diskutieren können und den Inhalt und dieses Geld, welches aber zur Verfügung steht, aktuellen, notleidenden anderen Projekten zur Verfügung stellen.
Also das war jetzt kein ungeteilter Applaus mehr.
Das war mir bewusst, aber wir sind ja heute nicht hergekommen, okay, um nur nett miteinander zu sein, sondern wir wollen ja auch über Dinge streiten. Und ich bin gerne für jeden Hinweis dankbar, wie wir zum Beispiel die gekürzten Mittel für das Haus der Kulturen der Welt auftreiben, ohne andere Projekte aufzuschieben.
Aber es gibt ja einen unauffälligen Schwund, über den wird man öffentlich relativ wenig hören. Die Zahl der Musikschulen zum Beispiel, 2000 waren das 980, jetzt sind es nur noch 909. Die Bibliotheken, das waren mal über 11.000, jetzt sind es 8.300. Das geht auf leisem Wege bergab. Nur wenn man irgendwo mal eine Oper etwas einschränken will, dann gibt es immer gleich den Aufstand in den Feuilletons. Irgendwie ist das doch ungerecht, oder?
Ja, das ist ungerecht, wenn Sie die Mittel sehen, mit denen man die Öffentlichkeit erreichen kann. Das ist tatsächlich so, dass wenn jemand einer Oper an den Kragen will, dass das leichter ist, da eine Öffentlichkeit herzustellen, als wenn es darum geht, zum Beispiel die Honorarmittel für Lehrerinnen und Lehrer an der örtlichen Musikschule zu kürzen über den kommunalen Haushalt. Trotz alledem, Sie merken, ich bin gerade in einer solchen Auseinandersetzung, ich kenne dieses Thema also, aber bin sehr froh, dass zum Beispiel Eltern wie auch Musikschullehrerinnen und Lehrer da Alarm geschlagen haben. Also das ist jetzt hier eine aktuelle Auseinandersetzung in Berlin und dass es gelungen ist, auch für das nächste Jahr beispielsweise nicht Musikschulen zu schließen, sondern das auf das gesamte Stadtgebiet das Angebot weiter auszuweiten. Ich weiß, anderswo ist das nicht immer so erfolgreich. Da sind wir aber wieder bei der Frage, wofür stellen wir Geld zur Verfügung? Und wir sind hier in dem Spannungsfeld. Wie gesagt, der Kulturetat des Bundes ist in der vergangenen Woche aufgestockt worden. Gleichzeitig wurde aber zum Beispiel im Etat des Bauministeriums, des Bundesbauministeriums, um 15 Millionen gekürzt. Das sind exakt 15 Millionen, die für den örtlichen Denkmalschutz in den Kommunen eigentlich eingesetzt werden sollten und müssten. Das heißt, hier ist den Kommunen erst einmal wieder Geld weggesteuert worden. Und jetzt muss man schauen, wie man über eine Umverteilung da noch was hinbekommt. Das heißt, letztendlich müssen wir auch wieder hier im Bund schauen und können nicht den schwarzen Peter in die Kommunen schieben, sondern wir müssen Kultur, glaube ich, ganz anders, übrigens auch als Staatsziel im Grundgesetz, verankern und dann auch die entsprechenden Mittel, nicht bloß die Aufgaben, mitgeben in die unterste Ebene.
Jetzt leben wir ja, wie wir alle wissen, in einer Internetgesellschaft mit zunehmender Individualisierung, mit Vernetzung, mit einer sehr starken Ausdifferenzierung. Bedeutet das aus Ihrer Sicht eher eine Chance oder eher ein Risiko für diesen traditionellen, öffentlich geförderten Kulturbetrieb?
Also erstens bin ich keine Maschinenstürmerin, insofern will ich erstmal muss ich die Chancen sozusagen sehen. Und man muss natürlich gleichzeitig schauen, welche Risiken es dort gibt und welche Regelungen notwendig sind. Ein Thema habe ich vorhin schon angesprochen, das Thema Urheberrecht beziehungsweise die Frage, wie die Künstlerinnen und Künstler natürlich auch überhaupt leben können von diesen Dingen. Da hat auch die Linke noch nicht die Antwort auf diese neue Frage. Ich merke bloß, dass die Kulturflatrate auf keinen Fall das Ende der Debatte ist und die Lösung für dieses Problem. Aber ich bin inzwischen übrigens zuversichtlich, dass das mehrfach prognostizierte Ende des gedruckten Buches oder auch der gedruckten Zeitung, dass das nicht kommt. Es gibt unterschiedliche Gewohnheiten, es bilden sich auch neue Gewohnheiten raus. Ich will mir nicht alle aneignen, bestimmte Dinge sozusagen wahrzunehmen. Das gilt übrigens auch hier im Hause. Wir haben gerade eine herzhafte Debatte, nachdem ein Abgeordneter das probiert hat, ob wir nun inzwischen mit dem iPad ans Redepult treten und unsere Notizen für die Rede dort ablesen oder ob sozusagen die tägliche Zeitungsschau oder gar die gelegentliche Lektüre eines Romanes nun jetzt hier über die zur Verfügung zu stellenden Geräte abgewickelt werden kann. Also ich glaube, das muss jeder für sich selbst und selbstbewusst entscheiden. Aber ich würde jetzt hier mal nicht die Risiken so groß sozusagen an die Wand malen, sondern schauen, wie kann man sowohl das klassische Mittel mit diesem neuen Mittel vernetzen und welche neuen Effekte treten hier vielleicht auch ein.
Wenn wir uns in 10 Jahren hier wieder sprechen würden, wie wäre Ihre Prognose? Wie sieht die Kulturlandschaft dann aus?
Ich bin doch keine Prophetin, aber ich hoffe sehr, dass wir in 10 Jahren weiter ein so erfolgreiches Format haben wie diese Konzerte auf der Fraktionsebene, was übrigens auch unterstreicht, dass das deutsche Parlament ein offenes Haus ist und dass wir uns auch mit diesem Teil des Lebens ganz direkt hier auch konfrontieren und uns natürlich auch der kritischen Debatte stellen. Und ich hoffe, dass wir bis dahin vielleicht noch das eine oder andere Format auch in anderen Bereichen gefunden haben, um Politik, Gesellschaft und damit auch Kultur noch ganz anders zusammenzubringen und vielleicht auch manches Zeichen der Zeit dann so zu verstehen, dass wir vorausschauend zum Beispiel in den Haushaltsberatungen diese Dinge entsprechend besser berücksichtigen.
Irgendwann werden wir auch eine Ausstellung der frühen Werke von Frau Pau hier haben.
Ich glaube, das muss nicht sein. Okay.
Ja, wir stellen fest, die Stimme hart gehalten. Herzlichen Dank, Frau Pau, für das Gespräch.
Danke.
Danke Ihnen. Am Mikrofon verabschiedet sich Peter Lange. Dankeschön.
In den Kulturfragen hörten Sie Petra Pau, Abgeordnete der Partei Die Linke und Bundestagsvizepräsidentin, im Gespräch mit Peter Lange im Rahmen des Konzerts im Berliner Reichstag mit dem Deutschen Symphonieorchester Berlin.